Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Heute beginnen wir mit China. Wir beginnen aber noch nicht ganz mit China, sondern wir beginnen mit unserem Bild von China. Wie sich unser Bild, ich enge unser mal ein auf Europa, wie sich das europäische Bild von China über die Jahrhunderte verändert hat. Ich beginne, jeder Beginn ist natürlich beliebig und trotzdem macht es Sinn, dort zu beginnen, also im 13. Jahrhundert oder 12. Jahrhundert eigentlich. Wir beginnen mal mit Genghis Khan. Mit Genghis Khan deswegen, weil er so eine Dynamik in der Weltpolitik oder in der Welt überhaupt initiiert hat. Genghis Khan und seine Mongolen sind im 12. Jahrhundert nach Nordchina einmarschiert oder haben es erobert. Haben also die Song-Dynastie vertrieben, Hof von Song vertrieben in den Süden und dann gab es eine Zeit lang Süd-Song und im Nordteil war dann Genghis Khan. Sie hatten so eine Idee von Weltherrschaft. Dadurch haben diese Mongolen nicht nur China erobert, sondern sind weitergegangen nach Persien, sind weitergegangen bis nach Polen und das war der sogenannte Mongolensturm, so nannte das Europa. So, wann waren sie in Polen? 1242. Das ist so unser Beginn. Bis dahin gab es eine große Lücke in der europäischen Geschichte. Das heißt, Europa hat sich nicht wirklich mit China oder mit Asien beschäftigt. Es gab zwar eine Phase im Römischen Reich, wo es also über die Seitenstraße mit der Han-Dynastie, also 2. Jahrhundert unserer Zeitrechnung, und dann also auch bis zur Zerstörung des Römischen Reiches 500, unsere Zeitrechnung, gab es Handel über die Seidenstraße mit China. Dann ist durch die muslimische Ausbreitung, also ab 600, unsere Zeitrechnung, ist dann Persien und dieser Landweg unterbrochen worden. Und dadurch hat Europa von China wenig mitbekommen. Der erste Berührungspunkt war also dieser Mongolensturm, wo man unterschiedliche Heere aufgestellt hat und versucht, also die Mongolen zu besiegen. Es gab zwei berühmte Schlachten, da gibt es auch Briefmarken davon. Und zwar war das einmal in Polen bei Liegnitz die Schlacht. Das war ein riesiges polnisches Heer mit Rittern und Bauern und alles, was sie so aufbringen konnten. Und sie haben verloren. Diese mongolische Macht oder das Heer hatte sich davor schon aufgespalten. Das heißt, ein Teil ist nach Süden, nach Ungarn gekommen. Und da gab es dann auch eine riesige Schlacht. Das war bei, ich weiß nicht, ob ich das richtig lese, Mohi. Und das hat dieses ungarische Heer auch verloren. Sodass also Europa, sagen die Historiker, kurz vor der Eroberung durch die Mongolen stand. Interessanterweise ging aber der Eroberungszug nicht weiter, weil nämlich der Khan, jetzt muss ich schauen, welcher Khan das war, weil da gab es so viele Khane. Das war Ogedei, der ist gestorben. Das war also der Nachfolger von Genghis Khan und der ist gestorben und hat dann also den Befehlshaber, der zum inneren Kreis, also das war, ich glaube, ein Sohn oder ein Enkel von Genghis Khan, zurückbeordert, weil es gab eine Zusammenkunft von den ganzen wichtigen mongolischen Stammesführern, die dann den neuen Khan gewählt haben. Das war offensichtlich der Grund, dass Europa nicht von den Mongolen eingenommen wurde. Europa hat mitgekriegt, dass es da im Osten eine riesige Macht gibt, wo man vorsichtig sein muss oder sich mal damit beschäftigen muss. Europa selbst im 12. Jahrhundert war mit den Kreuzzügen beschäftigt. Das war die Zeit der Kreuzzüge. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Die waren mit ihrer eigenen Sache dort beschäftigt, haben dann mitbekommen, dass es also aus Europa gesehen, hinter den muslimischen Königtümern oder Herrscherbereichen, dass es da auch noch eine ziemliche Macht gibt. Was hat Europa gemacht? Europa hat dann Missionare hingeschickt, beziehungsweise Botschafter, um mal Kontakt mit diesen Mongolen aufzunehmen und vielleicht auch einen Pakt gegen die Moslems zu schmieden. Und der erste, der also von Europa zu den Mongolen als Botschafter, also mit einer Botschaft, deswegen Botschafter, gegangen ist, war ein Ich weiß nicht mehr genau. Also wenn wir uns, wie genau wollt ihr es haben? Sehr genau, ja. Okay. Also war ein Dominikaner Mönch. Das war Johannes de Piano Carpini. Carpini. Also der ist im 13. Jahrhundert wahrscheinlich.
Ist, steht vorne, ist
ja, aber der hat von 1185 bis 1252 gelebt. Also ist er so irgendwie dazwischen. Es ist auch nicht, also die Details, glaube ich, sind nicht so wichtig. Aber das war der Erste, der in das Mongolische Reich gekommen ist und die ersten Informationen nach Europa über die Mongolen gebracht hat. Das ist ganz interessant gewesen. Und dann gab es mit der Mission, war er nicht erfolgreich, muss man sagen. Die Mongolen, und das war also typisch chinesisches Kaiserverständnis, China heißt ja eigentlich, also sind zwei Schriftzeichen. Das eine Schriftzeichen bedeutet Land und das andere Schriftzeichen bedeutet Mitte. Das heißt, es ist das Land der Mitte. Und die Mitte bezieht sich auf die gesamte Welt. Also sie haben von ihrem Selbstverständnis, waren sie der Nabel der Welt. Und haben natürlich eine Kultur gehabt, die um einige Jahrhunderte weiter war als die europäischen Kulturen. Wenn die das Lao De King im 4. Jahrhundert schon aufgeschrieben haben, da haben wir halt gerade mal bei den Griechen begonnen. Hier bei uns gab es halt die Kelten und da war von Schriftkultur noch nicht so viel. Und Mittelalter war in Europa durchaus auch ein Rückschritt, darf man auch nicht vergessen. Das heißt, die Stadtkultur aus dem Römischen Reich, also aus Griechischen und dann aus dem Römischen Reich, sind ja die Städte wieder eingegangen, ziemlich. Man ist eigentlich einen Zivilisationsschritt zurückgegangen, bis man sich dann in der Renaissance wieder aufgerappelt hat. Das ist so ein bisschen der Hintergrund. Das heißt also, der war von der Kultur dort, von der chinesischen Kultur natürlich beeindruckt. Der nächste, das war ein Franziskaner, Wilhelm von Rubruck hieß der. Auch der ist bis zum mongolischen Khan gekommen. Der kam also an dessen Hof und der war schon gar nicht mehr Botschafter, sondern der ist dann also vom Papst dorthin geschickt worden und von einem französischen König. Das waren so die Mächtigen zu der Zeit offensichtlich. Der Wilhelm von Rubruck hatte als Ziel, in diesem mongolischen Reich zu bleiben und dort christlich zu missionieren. Weil er hat gehört, dass einer der mongolischen Führer, dass der also Christ geworden ist. Und man muss wissen, also das mongolische Reich hat ja auch Russland, also die haben Kiew, Moskau beherrscht und sind natürlich auch mit dem Christentum in Kontakt gekommen. Das hat sich dann, glaube ich, nicht so richtig herausgestellt, dass das wirklich dann Christen waren. Die mongolischen Herrscher waren religionspolitisch sehr offen. Die haben sämtliche Religionen, die es da gab, gab es Vertreter an dem Hof und die haben sich nicht festgelegt. Einige waren sogar buddhistisch sehr stark orientiert, also eher so zum tibetischen Buddhismus. Das war ein bisschen ein Problem für den Wilhelm von Rubruck. Der wollte natürlich, dass diese anderen bösen Religionen, dass die verschwinden und nur das Christentum und überhaupt. Das hat der Khan so nicht mit sich machen lassen. Und der hat dann so einen Wettstreit veranstaltet zwischen den Vertretern der verschiedenen Religionen. Da hat offensichtlich der Wilhelm auch nicht so gut abgeschnitten. Hat er also dann keine Aufenthaltsgenehmigung mehr bekommen, ist nicht verlängert worden. Das Thema haben wir jetzt ja auch. Und musste dann das Reich verlassen, war aber extrem positiv beeindruckt. Zu dem Zeitpunkt war das mongolische Reich, wurde das noch von Zelten aus regiert. Der Khan dann, und zwar der Nachfolger von Batu Khan, ich glaube, das war Kublai Khan. Das ist nämlich derjenige, der dann das südliche Song-Dynastie, die chinesische Song-Dynastie, sich unter den Nagel gerissen hat. Und der war China-affin. Das heißt, der war von der chinesischen Kultur so stark positiv beeinflusst, dass er die Hauptstadt verlegt hat und versucht hat, so diese chinesische Kultur aufzunehmen. Aber der nächste, der total begeistert war, ist Marco Polo. Ein venezianischer Kaufmannssohn, müsste man sagen, weil sein Vater und Onkel, die waren schon davor dort. Und der Marco Polo ist dann als relativ jung. Und der ist einige Zeit, der war 25 Jahre lang in dem Reich von Kublai Khan. und hatte auch offizielle Jobs vom Kublai Khan, also war, ich weiß nicht, Steuereintreiber oder irgendwie so. Also das heißt, er ist offiziell als Vertreter des Kublai Khans in dem mongolischen Reich auch gereist, also hat er 25 Jahre einen guten Eindruck von dieser Kultur. Das ist das Buch von Ubruk, ganz interessant. Und dann gibt es natürlich auch eins von Marco Polo. Das hat er in Gefangenschaft geschrieben. Also als er dann wieder zurückgekommen ist, gab es irgendwie, ich glaube, einen Krieg zwischen Venedig und Genua. Das waren so diese großen, wichtigen Städte. Also er hat dort gekämpft und ist dann gefangen genommen worden von den Genuesern und hat in Gefangenschaft dieses Buch, glaube ich, diktiert oder verfasst. Weiß ich nicht, müssen wir mal nachschauen. Und er ist sehr positiv und hat fast so ein total positives Bild von dieser Kultur von China hier in Europa kreiert. Deswegen ist er interessant. Und dann geht es so ein bisschen weiter. Dann kommen die ersten Kolonialherren. Das sind die Portugiesen. Also Marco Polo, das war 14. Jahrhundert, 13., 14. Jahrhundert zur Orientierung. 13. Wie bitte? Bis 1292, ja, aber der hat länger gelebt. Der hat bis 1324 gelebt. Also, ja, genau, das ist die Reise. Also halt so Pi mal Daumen, ja, in dieser Ecke. Also die Portugiesen kamen dann, also im 16. Jahrhundert, 1557.
Bis dahin war der nächste Wahlgekämpf zwischen Marco, mehr oder weniger.
Das weiß ich jetzt nicht. Also ich sag mal, also der nächste Meilenstein, hätte ich jetzt gesagt, sind die Portugiesen. Also ich denke schon, dass es da Handelsbeziehungen gab. Ja, also dass da sozusagen Marco Polo nicht der einzige war, weil dieses mongolische Reich war sehr sicher. Das ist nämlich interessant, weil einfach alle Angst hatten vor den Mongolen und deswegen gab es überall Stützpunkte. Die haben ein ausgefeiltes System von einem Postsystem eigentlich gehabt, mit Pferdestationen überall. Und das war das schnellste Informationssystem, was es seinerzeit gab, so eine Art mongolisches Internet, wo die Reiter 24 Stunden im Sattel saßen bis zur nächsten Poststation. Dort wurde das Pferd gewechselt, ja, also die hatten mehrere Pferde. Und dann ist der weiter marschiert und so haben die relativ schnell Informationen bekommen, was alles im Reich passiert. Das ist unglaublich gewesen, offensichtlich. Aber es hatte natürlich einen militärischen Hintergrund. Und sie hatten natürlich überall auch Garnisonen, also Soldaten stationiert. Aber für Reisende und besonders für Botschafter, die waren offensichtlich geschützt, war das ein sicheres Reisen. Und zwar sicherer als bei uns zu der Zeit, oder? Ja, weil bei uns gab es überall diese, die Ritter, die bösen Ritter, Raubritter, genau, die Wegelagerer und so. Also da waren die schon einen Schritt weiter, offensichtlich. Und das nächste waren also dann die Portugiesen und die sind bis nach Macau gekommen. Also bis nach Indonesien, so da hinten, und aber dann auch hoch nach Macau und haben dort mit Erlaubnis der Chinesen eine Handelsstation eröffnen können. Das ist deswegen wichtig, weil sie haben noch die Erlaubnis gebraucht, weil sie waren halt relativ winzig im Vergleich zu China und haben dort angefangen, also einen regelmäßigen Handel aufzubauen. Und da ist dann auch ein Jesuit, also das war so die Zeit, als der Jesuitenorden sich gegründet hat, und der ist Matteo Ricci, und der ist, also der hat 16. bis 17. Jahrhundert gelebt, also von 1552 bis 1610. Ich habe kein Bild, habe ich ein Bild, aber ich habe es nicht mehr gefunden. Es ist auch egal, wie er aussieht. Auf jeden Fall ist der bis zum chinesischen Hof, und da gab es also dann schon die nächste Dynastie, wie hießen die denn in China? Die Ming-Dynastie. Und dort war er dann am Hof und hat also über seine mathematischen Kenntnisse und astrologischen Kenntnisse so viel Eindruck hinterlassen, dass er also auch dort missionieren konnte und dort auch geblieben ist. Und man sagt, er war der größte christliche Missionar in China. So. Das heißt, die haben sehr viele von ihm profitiert.
Ricci.
Matteo Ricci. Matteo Ricci. ja, dann, also mit den Jahren haben die Portugiesen ein bisschen als an Leuchtkraft offensichtlich verloren und sie wurden dann abgelöst im 17. Jahrhundert von den Holländern, von der niederländischen Ostindischen Kompanie. So, und das waren die ersten, die den Kapitalismus eigentlich eingeführt haben. Und zwar, die haben Schiffe, man konnte also sozusagen also eine Schiffsladung bzw. ein Schiff chartern. Und da haben sich also Kaufleute zusammengetan und haben investiert mit der Idee, wenn das Schiff dann wieder zurückkommt, dann haben wir einen Gewinn. Und so hat diese ganze ostindische Kompanie, also niederländische ostindische Kompanie funktioniert. Das heißt, und so ist Holland oder Niederlanden reich geworden. Die haben also viel von den Portugiesen übernommen. Jetzt muss ich schauen. Ja, das ging dann einige Zeit bis zum Napoleonischen Kriegen. Also so, wann war das? Das war frühes 19. Jahrhundert. So in dieser genau, Größenordnung.
1800,
ja. Genau, 1814 oder sowas war Schlacht von Waterloo oder irgendwie. So in dieser Größenordnung. Und das Interessante daran war, einerseits, dass die Franzosen eins verloren haben, halt offensichtlich mit Napoleon, aber dass also die Briten in die Weltgeschichte eingestiegen sind. Und die haben dann sozusagen die Holländer abgelöst mit ihrer britischen Ostindien Company und haben dann begonnen, also exzessiv Handel mit China zu treiben. Und ab diesen Kolonialherrschern, sprich also ab die Portugiesen angekommen sind und die Niederländer und die Briten, ist das Bild der Europäer über China immer negativer geworden. Man hat sie dann sozusagen als nicht mehr, also man hat nicht mehr nach oben geschaut, sondern man hat sie als Ware gesehen oder als Absatzmarkt. Und das Bild ist dann immer schlechter geworden, bis bei den Briten. Und die Briten waren total heiß auf den chinesischen Tee. Der Tee kommt nämlich aus China und nicht aus Indien, weil die Briten haben dann Teepflanzen geklaut und haben die in Indien angepflanzt, wo dann sozusagen der Tee, also der Bedarf der Briten an Tee gedeckt wurde. Aber das war nicht alles, sondern sie brauchten mehr Tee und natürlich auch die Seide war ein großer Handelsfaktor. Und die Chinesen hatten immer noch den Eindruck, wir sind so ein riesiges Reich, wir brauchen eigentlich die kleinen Fuzzi-Länder da drumherum, mit denen wir eigentlich kaum Kontakt haben, nicht. Wir brauchen von denen gar nichts, weil wir haben alles. Das Einzige, was wir brauchen, ist Silber. So, und dann ist sozusagen, also haben die Briten alles in Silber zahlen mussten. Weil die chinesische Währung war in Silber und deswegen, das war das Einzige, was sie gebraucht haben, was sie offensichtlich in der Menge nicht selbst herstellen konnten. Und irgendwann ist den Briten das Silber ausgegangen. So, und dann haben sie, und sie wollten aber trotzdem den Tee und die Seide. Was haben sie gemacht? Sie haben ein neues Handelsgut entdeckt, was offensichtlich viele Chinesen gut fanden und das war Opium. Und die haben das Opium illegal nach China eingeführt und haben einen Großteil der Bevölkerung abhängig gemacht, damit sie sozusagen ihre Handelsgüter bekommen. Und ab einem bestimmten Punkt hat das dem chinesischen Kaiser nicht, das fand der irgendwie nicht so gut, dass irgendwie seine eigene Bevölkerung da abhängig gemacht wird und langsam den Bach hinuntergeht. Und dann hat er angefangen, also diese Opiumhöhlen, so nannte man die Shops, zuzumachen und das Opium auch zu verbrennen, was er halt bekommen hat, also was oder was sozusagen seine Leute bekommen haben. Und das fanden die Engländer wiederum nicht gut. Ja, und die sind dann aufgefahren mit ihrer ganzen Armada. Und das Problem dabei war, sie haben eine überlegene Kriegstechnologie gehabt und haben dort einfach ihre Kanonen abgeschossen und dann haben sie, also mussten die Chinesen, weil sie nicht so waffentechnisch gut drauf waren, mussten dann klein beigeben. Und das war der erste Opiumkrieg. Und beim ersten Opiumkrieg haben die Briten den Chinesen den Friedensvertrag diktiert und ein Teil des Friedensvertrages war Hongkong, dass das eine britische Kronkolonie wird. So, dann ging es einige Zeit weiter und dann gab es aber wieder Trouble und dann sind wieder die Chinesen Briten aufgetaucht mit anderen europäischen Mächten, also mit Franzosen und das war dann eine Allianz und dann gab es den zweiten Opiumkrieg. Haben die Chinesen wieder verloren. Und dann haben sich sozusagen diese europäischen Mächte noch mehr Häfen unter den Nagel gerissen, beziehungsweise dort Handelsstationen aufgebaut. Und das ging dann bis 1900 gut, mehr oder weniger. Ja. Und dann war das aber so, dass offensichtlich die chinesische Bevölkerung das irgendwie nicht mehr so gut fand, dass da so viele europäische Mächte im eigenen Land sind. Und es haben sich dann also Gerüchte verbreitet, dass also die Europäer irgendwie China ausrauben und so. Und es gab eine relativ große Bewegung gegen die Europäer und auch gegen das Christentum, weil natürlich die mit den europäischen Mächten jede Menge Missionare mitgekommen sind, die dann offensiv missioniert haben. Das hat vielen Chinesen auch nicht so gut gefallen. Und dieser Aufstand, und es war ein Aufstand, war dann auch noch religiös unterlegt und das war der Boxeraufstand. Und da wurden dann also einige Missionare grauslich massakriert, einige Europäer auch umgebracht. Und das war ein großer Aufstand. Und der wurde auch von der Kaiserwitwe unterstützt. Das hat natürlich den Chinesen auch nicht gefallen. Und dann gab es eine riesige Invasion von europäischen Mächten.
Österreich auch.
Österreich auch?
Natürlich.
Aha, okay. Also ich weiß es nur von den Deutschen. Und da gibt es also eine Brandrede von Wilhelm II., wo er also dann ganz vehement auftritt, auf dass es niemals wieder ein Chinese wagt, einen deutschen Scheel anzusehen. Und dann weiter ging es in dieser Rede und wir geben kein Pardon. Das heißt, es wurde wirklich niedergemetzelt mit automatischen Waffen, was halt so die europäische Kriegsindustrie produzieren konnte. Und das hat dann in Folge eigentlich zu 1912 zu dem Niedergang des Kaiserhauses geführt. Und das Bild ist dann natürlich immer noch negativer geworden, weil wenn es da ein riesiges Land gibt, was sich aber nicht wehren kann, was man besetzen kann, was man ausbeuten kann, dann sind natürlich die Leute und auch die Kultur dort eigentlich nichts wert. So, aber es kamen dann natürlich auch, also in dieser Zeit, ab 1900, beziehungsweise 1912, als diese Westmächte angefangen haben, also China zu kolonialisieren oder ihre Handelsstützpunkte, also am Meer, auszubauen, also kam ein evangelischer Missionar in diese deutsche Konklave, nicht Konklave, Enklave. Und das war Wilhelm Richard, hieß der. Und der hat angefangen, Chinesisch zu lernen und dann Texte zu übersetzen, und zwar das I Ching unter anderem. Er hat ganz viel übersetzt, aber er war ein China-Liebhaber, müsste man sagen, und hat ein sehr positives Bild von China gehabt. Hat also, ich sage jetzt mal, informell sein Missionarsding an den Nagel gehängt, hat chinesische Texte, klassische Texte übersetzt und hat damit in Europa in den 20er Jahren dieses negative China-Bild, oder hat dazu beigetragen, dieses negative China-Bild, was über die Kolonialzeiten entstanden ist, positiv zu färben. Und zwar positiv zu färben, indem man die klassische Kultur wertschätzte. Und das hat er durch seine Übersetzungen mit initiiert. Und deswegen ist er historisch sehr wichtig, weil dann in den 20er Jahren, also Hermann Hesse und Thomas Mann und diese ganzen also Intellektuellen, sage ich mal, oder C.G. Jung auch, das war also ein Fan vom I Ching, hat also auch ein Vorwort zum I Ching von der englischen Übersetzung von Richard Wilhelm geschrieben. Also das hat so ein bisschen das Interesse für China wieder geweckt. Und und das ging dann sukzessive. Für China war die Zeit leider nicht so optimal, weil, um vielleicht den Zyklus abzuschließen, also China wurde in den 30er Jahren von den Japanern besetzt. Die haben sich einen Teil der Mongolei unter den Nagel gerissen, weil die Japaner also dort die Bodenschätze ausrauben wollten oder fördern wollten, und haben dann also auch angefangen, also im Zweiten Weltkrieg China zu besetzen, und da gab es halt dann also den Kampf gegen Mao Zedong und die traditionellen Chinesen, und das ist dann eigentlich so 45 oder ich weiß jetzt gar nicht wann genau, aber so in dieser Größenordnung haben dann also Mao Zedong und die Rotchinesen gewonnen, und dann ist das so weitergegangen. Das heißt, dann hat man erstmal von China, ich sage jetzt mal, nicht so viel mehr gehört. Weil Chiang Kai-shek, das waren, genau, die sind nach Taiwan geflüchtet. Die haben also gegen Mao Zedong verloren, sind dann also mit dem Rest nach Taiwan geflüchtet. Und Festlandchina war dann unter der Kontrolle von Mao Zedong. Und das ging eigentlich bis in die 60er, 70er Jahre. Und interessanterweise gab es dann wieder so ein Revival für China, und zwar bei die 68er Studentenbewegung. Da sind dann also viele Studenten sind dann also mit der kleinen Mao-Bibel durch die Gegend gerannt und fanden also diesen kommunistischen oder chinesischen Kommunismus sehr spannend. Und da ist dann wieder so ein positives Bild, aber von einer ganz anderen Seite, also nicht vom klassischen China, so wie das bei Richard Wilhelm der Fall war, sondern von diesem politischen China entstanden. Wobei, das war auch die Zeit der Kulturrevolution, und man hat eigentlich offensichtlich relativ wenig, also man hat es extrem idealisiert und wenig mitgekriegt, was da alles zerstört wurde. Und dann war wieder so Kalter Krieg, Geschichte und überhaupt, und bis in den 80er Jahren, wie hieß der? Deng Xiaoping, genau, Deng Xiaoping, der also dann China dem Kapitalismus sich geöffnet hat. Da ging es also unter anderem auch darum, dass also die Amis, also die Allianz zwischen China und Russland verhindern wollten, indem sie also sehr positiv auf China eingewirkt haben, ihnen viele Möglichkeiten eröffnet haben. Und der Deng Xiaoping hat das also dankend auch angenommen, hat also viel Kapitalismus zugelassen, und es gibt diesen berühmten Spruch von ihm, also mir ist egal, welche Farbe die Katze hat, Hauptsache sie jagt Mäuse oder sie fängt Mäuse. Das heißt, es ging ihm um die Entwicklung des Landes, und unter kommunistischer Herrschaft war einfach die Entwicklung nicht so gut, wie wenn er dann sozusagen die Marktwirtschaft eingeführt hat. Und wie es dann sozusagen weiterging, also Das kann man ja heute in der Zeitung lesen. Das heißt, es gab so eine Phase, wo China für die europäischen Firmen ein sehr positiv war, weil ein riesiger Absatzmarkt. Und die Chinesen waren natürlich nicht doof, haben die ganzen Firmen reingelassen, haben das Know-how abgesaugt und ihre eigenen Firmen gegründet. Und jetzt hat sich das alles umgedreht. Von einem riesigen Absatzmarkt bzw. billige Arbeitskräfte ist es jetzt so, dass China, bin nicht ganz am aktuellen Stand, aber ich nehme mal an, mit der größten Marktwirtschaft oder mit der fähigsten Marktwirtschaft eigentlich ziemlich gleichgezogen hat, sprich mit den USA. Das sind jetzt die zwei großen Blöcke. Und jetzt ist dieses China-Bild wieder so ein bisschen am Kippen in Europa. Jetzt hat man sehr viel Angst auf einmal vor China, weil aus europäischer Sicht ist man jetzt zwischen diesen beiden Blöcken und jetzt gibt es den Irren in, jetzt hat man nicht nur Angst vor China, sondern jetzt gibt es den Irren da auf der anderen Seite vom Atlantik. Jetzt hat also Europa Angst auch von beiden Seiten.
Von drei eigentlich.
Okay, also dann gibt es noch den, der da eben in Moskau sitzt. Aber und das führt natürlich, Angst führt natürlich auch immer zur Dämonisierung von anderen Kulturen. Also bin ich gespannt, wie sich das jetzt so entwickeln wird. Aber das ist so ein bisschen das Spannende, historisch zu sehen, wie sich unser Bild von China, weil China hat sich ja da nicht so wesentlich verändert in diesen Jahrhunderten, aber unser Bild von China hat sich geändert. Und das ist, kann man eigentlich nur dann feststellen, wenn das sich über die Jahrhunderte anschaut. Okay, danke.